Ja, wir dürfen heute Nachmittag uns einige Gedanken machen zum Thema Sicherheit. Die Sicherheit im Herrn als Grundlage für die Gewissheit. Ich durfte heute Morgen aufzeigen, dass wir im Herrn eine wunderbare Gewissheit haben dürfen, dass es aber auch Bereiche gibt in unserem Leben, wo wir nicht die Gewissheit haben, dass das immer so läuft, wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern eben, dass wir auch hier, dass es hier auch Bereiche gibt, wo wir Unsicherheit haben. Als Mann und Familienvater wünschte ich mir für meine Familie und mich immer möglichst viel Sicherheit. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Auch ein Familienvater sieht das als seine Aufgabe, für seine Frau zu sorgen, für die Kinder zu sorgen und sie auch zu beschützen, ihnen auch möglichst viel Sicherheit zu geben, auch ein gewisses Sicherheitsgefühl. Es ist mir natürlich klar, kein Mensch kann uns die Sicherheit geben, nach der wir uns wirklich sehnen. Aber ich weiß von meiner Frau, es war für sie immer schön zu wissen, dass ich um die Sicherheit der Familie bemüht war, wohl wissend, dass die letztliche Sicherheit natürlich immer nur im Herrn zu finden ist. Fast jeder strebt bewusst oder unbewusst danach, in Ruhe und Sicherheit leben zu können. Auch wenn uns heute klar ist, dass es diese absolute irdische Sicherheit nicht gibt, trotzdem streben wir ein Stück weit danach, jagen wir danach, auch wenn es vielleicht unbewusst ist, in Sicherheit zu kommen, sich sicher zu fühlen, in Ruhe leben zu können. Es macht uns Mühe, wenn wir merken, es ist alles so auf wackeligen Füßen, es hat nirgends Bestand oder es ist alles so unsicher, dass stresst unsere Seele. Das Gefühl, in Sicherheit zu sein, ist sehr angenehm und steigert auch unsere Lebensqualität. Sowohl aus der Geschichte als auch aus der Bibel wissen wir, dass es keine absolute Sicherheit gibt und dass sich diese absolute Sicherheit hier auf Erden in dem Sinn auch nicht herstellen lässt, zumindest so, wie wir uns das vorstellen. Die hundertprozentige Sicherheit lässt sich einfach nicht erreichen. Den meisten Menschen dürfte dies bewusst sein. Es ist ja interessant, nach dem 11. September 2001, da ging ja ein riesiger Aufschrei durch die ganze Welt, als man feststellte, die Terroristen sind in der Lage, Flugzeuge zu entführen und die einfach in ein großes Hochhaus hineinfliegen zu lassen. Und da gab es in Amerika, auch in Europa, eine riesige Angst vor Terroranschlägen. Und die Regierung hat natürlich sofort unglaublich viel investiert, um die Sicherheit der Menschen zu erhöhen. Man hat dann angefangen, die Gesetze zu ändern. Man hat angefangen, die Daten zu sammeln über alle Menschen. Ja, man versucht ja den E-Mail-Verkehr, alles versucht man zu kontrollieren, um zu verhindern, dass eben die Menschen irgendwelchen Terroranschlägen zum Opfer fallen. Aber rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch einen Terroranschlag umkommen, die ist ich weiß es jetzt nicht genau wie viel, aber x 100 oder 1000-fach kleiner, als dass wir im Straßenverkehr sterben. Und es ist schon eigenartig, wie die Regierungen oder wie die Menschen das Gefühl haben, da ist jetzt etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Und es ist klar, dass man dagegen ankämpfen muss, das ist keine Frage, aber man hat völlig überreagiert. Man hat das als Anlass gebraucht, um dann die Menschen noch mehr kontrollieren zu können. Es gibt ja einige, die sagen, das war letztlich auch der Grund, warum es passiert ist. Aber das, über das will ich jetzt nicht spekulieren, das geht über meine Kompetenzen. Ich will damit nur zeigen, die Menschen werden hier hyperaktiv, man investiert viel mehr ins Militär, viel mehr in den Geheimdienst, um anscheinend eben unsere Sicherheit zu erhöhen. Aber wir wissen, dass das nur beschränkt möglich ist. Und die Menschen haben sehr oft, legen den Fokus auf das Falsche oder zumindest die Gewichtung auf das Falsche. Obwohl wir wissen, dass die Sicherheit nicht hundertprozentig sich herstellen lässt, trotzdem jagen wir der Sicherheit nach und hoffen vielleicht eine 95-prozentige Sicherheit zu erreichen. Um die Sicherheit zu steigern, und das ist ja normal, dass wir das versuchen, wird Folgendes angestrebt: möglichst viel Vermögen haben, viel Geld oder vielleicht eine sichere Anstellung. Ist natürlich toll, wenn man vielleicht eine Beamtenstelle bekommen hat, wo man weiß, ich bin jetzt bis Lebensende werde ich vom Staat versorgt. Also ich muss da keine Angst haben, dass mir gekündigt wird. Also man sucht hier eine gewisse Sicherheit, materielle, finanzielle Sicherheit. Dann einige sagen, ich möchte möglichst gute und viele Versicherungen abschließen. Wiederum andere sagen, ich möchte in einem Land wohnen, wo Ruhe und Ordnung, Wohlstand und Wohlfahrt herrscht. Es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob wir in Deutschland wohnen oder in Mali, in einem afrikanischen Staat, wo es immer wieder Rebellen gibt und wo es Revolutionen gibt und wo Leute einfach unschuldige Leute einfach niedergemetzelt werden. Es gibt ja etliche afrikanische Staaten, wo man als ganz normaler Bürger, als Bauer oder wie auch immer, immer ein bisschen in der Angst leben muss. Vielleicht kommen plötzlich Rebellen in unser Dorf und metzeln die Leute nieder oder schießen sie nieder. Also das ist schon ein ganz anderes, eine ganz andere Situation, als wir sie hier haben, wobei das auch bei uns einmal noch sich sehr verändern kann. Da gibt es solche, die sagen, möglichst keine großen Risiken eingehen, weder geschäftlich noch beim Sport oder irgendwo auf Reisen. Andere sagen, ich möchte möglichst gesund leben, indem ich mich gesund ernähre, Sport treibe, viel Bewegung habe. Wieder andere sagen, gute Beziehungen herstellen, Freundschaften pflegen, das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Und andere sind sehr stark auf das seelische Wohlbefinden aus. Die Strategien, um einen möglichst hohen Sicherheitslevel zu erreichen, sind natürlich sehr unterschiedlich. Jeder Mensch setzt hier seine Prioritäten etwas anders. Die genannten Punkte, die einer Person wichtig sind, die verfolgt sie in der Regel natürlich mit verstärkter Kraft. Meist werden dann die anderen Punkte etwas vernachlässigt. Also wenn jemand große Angst davor hat, schwer krank zu werden, dann investiert diese Person meist viel Zeit in die Gesundheit und diese Investition erhöht dann sein Sicherheitsgefühl. Es ist nur ein Sicherheitsgefühl. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Also man begegnet ja immer wieder Leuten, die ja wirklich Bio essen und viel Gemüse, viel Früchte, und zudem kann ich auch sagen, das ist okay, das ist auch richtig. Also ich muss mir das auch immer wieder sagen, mehr Gemüse, mehr Früchte, mehr Körner, das ist wirklich eine gute Sache, das sind die Produkte, die uns Gott gegeben hat, das ist gar keine Frage. Aber sie machen dann vielleicht das Falsche, sie sagen, weil ich das esse, deshalb ist meine Chance, dass ich eben Krebs bekomme oder sonst etwas, die wird dann eben geringer und man hat dann ein höheres Sicherheitsgefühl. Ich begegne immer wieder Menschen, die so leben und ausgerechnet dann doch Krebs bekommen. Vielleicht hängt es ein Stück weit damit zusammen, wenn man so stark Angst hat vor dieser Krankheit, dass das genau das Gegenteil bewirkt. Also ich glaube, wir sollten gesund essen, aber wir sollten wissen, meine Gesundheit ist völlig in den Händen meines himmlischen Vaters. Ich nehme dieses Essen aus den Händen Gottes, ich danke dafür und ich bitte ihn, dass er mir dieses Essen segnet. Und wie ich mich dann gesundheitlich entwickle, das überlasse ich ganz ihn. Also wenn man ein Stück weit darauf vertraut, weil ich so viele Multivitamintabletten nehme, weil ich mich so gesund ernähre und so weiter, wenn man ein Stück weit darauf vertraut, dann ist das eine falsche Grundlage.
Noch einmal, ich will damit nicht sagen, dass wir nicht darauf achten sollten, uns gesund zu ernähren, aber nicht unser Vertrauen darin zu setzen. Ich habe von einer Familie gehört, die in der Nähe von Tschernobyl gelebt hat und die konnte nicht wegziehen nach dem Unglück, nach dem Atomunglück, aber die war tiefgläubig und diese Familie wusste, wir müssen jetzt die Kartoffeln essen aus unserem Garten, den Salat oder was auch immer. Und sie wussten auch, die sind verseucht, aber die Familie hatte keine andere Möglichkeit. Und sie haben ganz, ganz bewusst das Essen jedes Mal gesegnet. Herr, segne du dieses Essen, dieses radioaktiv verstrahlte Essen. Und diese Familie hat keinen Krebs bekommen, während in der Nachbarschaft fast alle an Krebs erkrankt sind. Ich will damit einfach zeigen, wenn wir das Vertrauen auf den Herrn setzen, dann entsteht das Entscheidende. Nicht indem wir Vorsorge treffen hier in der Gesundheit und dann unser Vertrauen hier hineinsetzen. Die totale Sicherheit gibt es nicht, was wir theoretisch alle wissen. Wir sind lediglich bemüht, die Wahrscheinlichkeit eines negativen Schicksalsschlages zu reduzieren. Wenn wir die Wahrscheinlichkeit, in die Armut zu fallen, als gering einstufen, dann erhöht das natürlich unser Sicherheitsgefühl und somit auch unsere vermeintliche Lebensqualität. Jesus machte sich absolut keine Sorgen. Er hatte ja kein Geld. Er hatte kein Geld. Und jetzt kommen da noch Leute und haben das Gefühl, Jesus, du musst auch Steuern bezahlen. Du kannst doch nicht einfach keine Steuern bezahlen. Du musst ein anständiger Bürger sein, du musst auch Steuern bezahlen. Und dann sagt Jesus, Petrus, damit die Ruhe geben, fang einen Fisch, hol ihn raus, öffne ihn, da ist eine Münze drin und dann kannst du mit dieser Münze Steuern bezahlen. Also so, das ist so ein, so wenn man, ich habe zwar kein Geld für die Steuern, aber der Herr, mein Vater, der sorgt dafür, dass ich sogar die Steuern bezahlen kann, obwohl er sie eigentlich gar nicht bezahlen hätte müssen, weil er ja kein Einkommen hatte. Also diese Gelassenheit, ich hab's nicht, aber mein Vater hat es. Ich hab's nicht, aber mein Vater hat es. Das ist aus meiner Sicht eine viel höhere Lebensqualität, als wenn man krampfhaft versuchen muss, alles zusammenzuhalten, also das Vermögen muss man zusammenhalten, man muss schauen, man muss krampfhaft an den Beziehungen festhalten, die man aufgebaut hat, man muss schauen, dass da alles in Ordnung ist, dass es mit der Gesundheit, mit der Vorsorge und so weiter, dass da alles stimmt, damit man möglichst wenig mit schweren Schicksalsschlägen konfrontiert wird. Wir werden mit genau den Schicksalsschlägen konfrontiert, die der himmlische Vater uns zuordnet. Egal wie viel Vorsorge wir treffen oder nicht. Genau mit denen. Und vielfach sind die Schicksalsschläge, die uns treffen, die haben auch etwas mit unserem Wesen zu tun. Mit unserer Ausrichtung. Es geht hier nicht um Strafe. Wir werden von Gott nicht bestraft. Es haben manchmal viele Gläubige das Gefühl, sie werden von Gott bestraft, weil sie nicht so das fromme Leben führen, das sie dachten. Gott erzieht uns in seiner Liebe. Er erzieht uns in seiner Liebe. Und da gehört genau der Weg dazu. Wenn Menschen ganz stark sich an ihre Kinder klammern und sagen, ich kann meine Kinder nicht loslassen, obwohl sie schon erwachsen sind, dann passiert dann meistens etwas, dass die Kinder sich so eingeengt fühlen und dann erst recht Abstand nehmen zu den Eltern und sich erst recht nicht mehr blicken lassen und erst rechts nichts mehr hören wollen von den Kindern. Und es ist ein unglaublich schmerzhafter Lernprozess, wenn dann die Kinder, an denen man so gehangen ist und für die man alles gemacht hat, wenn die dann plötzlich sich gar nicht mehr melden, über Monate, über Wochen, über Jahre vielleicht sogar. Das ist unglaublich schmerzhaft. Und Gott führt uns einen solchen schmerzhaften Weg, nicht jeden von uns, aber einige, weil wir vielleicht, es muss nicht sein, aber es kann sein, weil wir zu fest uns an sie geklammert haben. Viele haben ja Angst, in die Armut zu fallen und deshalb müssen sie etwas dagegen unternehmen, damit wir nicht in die Armut fallen. Damit man das Risiko der Armut
vermindern kann, brauchen wir möglichst viele Vermögenswerte und gute Versicherungen. Somit ist auch der Startschuss für die Jagd nach möglichst viel Geld gefallen. Getrieben, sorgenbeschwert und in völliger Unruhe jagen wir dem nach, was uns ein erhöhtes Sicherheitsgefühl vermittelt. Es ist nur ein Gefühl. Doch bedeutet ein erhöhtes Sicherheitsgefühl auch wirklich eine erhöhte Sicherheit? Könnte sich unsere Wahrnehmung von großer Sicherheit vielleicht als trügerisch erweisen? Ist das, was wir als sicher deklarieren, auch wirklich sicher? Um dieser Antwort näher zu kommen, müssen wir denjenigen fragen, der Himmel und Erde erschaffen hat und der auch das ganze Weltgeschehen im Voraus geplant hat. Aus der Sicht Gottes sieht nämlich alles ganz anders aus. Wenn wir die Geschichten anschauen, die Gott mit den Menschen gemacht hat, dann stellen wir etwas Erstaunliches fest. Da, wo sich Männer verloren und von anderen verlassen fühlten, da, wo sie keine Chance mehr sahen, dem Tod zu entrinnen, da hat Gott sie, manchmal ohne ihr Merken, so wunderbar und unsichtbar umgeben, dass sie in totaler und absoluter Sicherheit waren. Obwohl die Seele das Gefühl hat, ich bin völlig verloren. Da, wo sich Menschen in absoluter Sicherheit fühlten, weil sie auf ihre eigene Stärke vertrauten, war das Unglück und das Verderben nicht mehr weit entfernt. Ich weiß nicht, wie sich die Krieger gefühlt haben, der Amalekiter und Midianiter, das war ja ein riesiges Heer, das dann gegen Israel kämpfen wollte. Und Israel hatte nur 22.000 Mann, aber Gott hat gesagt, Gideon, das sind noch viel zu viel, da müssen noch einige weg. Und am Schluss sind es noch 300 Mann. Und dieses Heer, das war riesig, wie ein Heuschreckenschwarm hieß es. Und die Kamele konnte man nicht zählen. Dieses Heer, diese Soldaten in diesem Heer, die dachten vielleicht, die Israeliten haben keine Chance. Wir sind ihnen hundertfach überlegen. Aber einer hat ja dann einen Traum. Mit so Gerstenbrote und so. Und dachte, das ist ein komischer Traum. Und dann sagte der andere, es waren ja aber nur zwei aus diesem riesigen Heer, die dachten, die merkten, oh, das ist sicher Gideon. Ja, die haben dann plötzlich gespürt, da ist was anderes im Gang. Und wir wissen, durch das Einwirken Gottes ist dieses ganze Heer geschlagen worden. Und das nur mit 300 Mann, die dann mit Turmtöpfen und Fackeln da diese riesige Armee überfallen hat, nachts. Also die hatten auch so ein ganz großes Sicherheitsgefühl. Aber wie ist das in uns entstanden? Ich möchte hier ein bisschen eine Rückblende machen. Wenn ein Mensch langsam erwachsen wird und immer wieder Neues dazulernt, dann macht er zuerst einmal die Erfahrung, da wo ich mich bemühte und vorausschauend dachte, da konnte ich ein Desaster vermeiden. Wenn ich auf eine Prüfung gelernt habe, dann gab es eine 2, vielleicht sogar eine 1. In der Schweiz ist das eine 6, ist also genau umgekehrt. Und da, wo ich einfach zu faul war, gab es eine 5 oder eine 6. Und wenn ich Glück hatte, vielleicht mal eine 3, ganz mal abgesehen von diesen Ausnahmetalenten, die gibt es ja auch, die ohne Lernen trotzdem gute Noten schreiben. Ja, das sind aber eher die Ausnahmetalente. Unsere Erfahrung zeigt eindeutig, Fleiß und weise Voraussicht hat uns schon so oft vor unangenehmen Situationen bewahrt. Auch die Bibel bestätigt uns, dass Fleiß und Weisheit ein Mittel gegen Armut sind. In Sprüche 13, Vers 4 heißt es, gierig ist die Seele des Faulen, doch ist nichts da, aber die Seele der Fleißigen wird reichlich gesättigt. Also Fleiß ist etwas Wichtiges, auch in der Bibel. Paulus sagt auch ganz klar, wenn du nicht arbeiten willst, dann sollst du auch nicht essen. Also Fleiß, Arbeit tun, das gehört dazu. Nur kann man den Fehler machen, dass man fleißig ist und sagt, weil ich fleißig bin, habe ich auch die Sicherheit, dass ich immer satt werde, habe ich die Sicherheit, dass ich nie in Armut falle. Und das stimmt nicht. Wir sind
immer von der Gnade Gottes abhängig. Also wir sehen, dass der Fleißige reich gesättigt wird. Das gilt natürlich nicht nur materiell, sondern auch im Geistlichen. Aber es gibt eine Ausnahme, die möchte ich lesen in 1. Korinther 4, 11. Hier sagt uns der Apostel Paulus etwas, 1. Korinther 4, 11. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. An einer anderen Stelle heißt es ja sogar, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Also er meinte die anderen Apostel. Das heißt, Paulus war alles andere als faul. Er war sehr fleißig und doch kam er in Situationen Hunger und Durst. Und da sehen wir, dass Gott manchmal eben auch trotz Fleiß uns in einen Mangel hineinkommen lässt. Warum lässt er das zu? Paulus hat ja gelernt, alles zu ertragen durch den, der ihn kräftigt. Er konnte sowohl Mangel leiden, als auch Überfluss haben. Er konnte sowohl geehrt werden, als auch geschmäht werden. Aber er konnte alles durch die Kraft des Herrn tragen. Und es ist nämlich eine Herausforderung, im Überfluss zu leben. Das ist eine geistliche Herausforderung. Aber es ist genauso eine Herausforderung, im Mangel zu leben. Und beides will gelernt sein. Ich denke, wir, etliche von uns und auch viele Geschwister, die vor uns schon heimgegangen sind, die haben nicht Hunger erlebt. Also zum Beispiel mein Vater, der ist kurz vor dem Krieg geboren in der Schweiz. Und in der Schweiz hatten wir dann immer genug zu essen während des Krieges. Und nachher ging es sowieso aufwärts. Und er hatte diese Zeit, er hat das nicht erlebt, dass er jetzt leiblichen Hunger hatte. Es gibt ja etliche, die das nicht erlebt haben, aber jeder erlebt Zeiten, wo er Mangel hat an irgendwelchen Dingen. Und richtig umgehen mit Mangel, das muss auch gelernt sein. Es ist eine echte Herausforderung, mit Mangel umzugehen. Und wenn wir irgendwo Mangel leiden, dann sagen wir, Herr, du möchtest mich hier in diesem Mangel, in dieser Situation möchtest du mir auch lernen, damit umzugehen. Sagen, ja Herr, hier habe ich Mangel, aber ich möchte das aus deinen Händen nehmen. Es ist aber auch schwierig, mit Überfluss umzugehen. Überfluss kann manchmal noch eine größere Versuchung sein als Mangel. Und Paulus hat beides gelernt. Paulus konnte Überfluss und Mangel erleben und er blieb trotzdem treu an seinem Herrn fest stehen. Also der Fleißige wird gesättigt. Aus dieser Erfahrung wird aber oft ein falscher Schluss gezogen. Wer aus dieser Erfahrung den Schluss zieht, dass die eigene Sicherheit einzig und allein das Resultat seines Fleißes und seines Verstandes ist, der irrt sich ganz gewaltig. Aus der Sicht des Menschen mag das so aussehen, aber aus der Sicht Gottes sieht alles noch einmal ganz anders aus. Leider lassen sich die Erfolgreichen von ihren Erfahrungen allzu oft blenden. Asaf hat ja einmal im Psalm 73 festgestellt, diese Gottlose, die erwerben so sorglos Vermögen, denen geht es immer gut und die sterben sogar noch satt und haben ein Leben lang keine Probleme. Und ich werde mit so vielen Problemen konfrontiert. Warum ist das eigentlich so? Und Asaf sagt, bis ich dann hineinging ins Heiligtum, das heißt in die Gegenwart Gottes und gesehen habe ihr Ende, dann hat er plötzlich festgestellt, aha, durch das, dass ich jetzt erzogen werde von Gott, ist das für meine Zukunft ein sehr, sehr großen Vorteil. Und jetzt ist es aber so, dass die erfolgreichen Menschen, die nichts anderes erlebt haben, die denken natürlich aufgrund ihrer Vergangenheit, man muss es nur richtig anpacken, man muss nur richtig
agieren, man muss eben entsprechend intelligent sein und das Gespür dafür haben und dann klappt es schon. Dann wird es immer gut gehen, weil die Vergangenheit zeigt ja, bei mir ist es immer gut gegangen. So leben heute auch noch etliche, viele Erfolgreiche, weil sie nie erlebt haben, dass sie an ihre Grenzen gekommen sind und weil sie nie erlebt haben, dass sie plötzlich die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. So auch der Mann, von dem Jesus erzählt in Lukas 12. Ich möchte lesen aus Lukas 12, Verse 16b und folgende. Lukas 12, 16b. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, jetzt kommt's, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Das ist Sicherheitsgefühl pur, ja? Das ist ein richtiges super Sicherheitsgefühl. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich genug und über Jahre bin ich ausgesorgt. Meine Rente bis zum Lebensende ist gesichert. Dieser Mann hatte Zeit seines Lebens die Erfahrung gemacht. Mein Fleiß, mein Verstand hat mich reich gemacht. Dieser Reichtum vermittelt mir jetzt ein gesichertes Leben bis an mein Ende. Seine Erfahrung war so, aber sie war einseitig. Was war eigentlich der große Fehler seiner Überlegung? Es gibt ja Menschen, die schauen nur immer auf ihre eigene Erfahrung zurück. Was sie erlebt haben. Und wie es bei ihnen lief. Und sie schauen kaum über den Tellerrand raus. Wenn man nämlich die vielen, vielen anderen Schicksale beobachtet, dann stellt man fest, Moment mal, meine Erfahrung ist nur ein ganz kleiner Teil der Wirklichkeit. Nur ein ganz kleiner Teil der Geschichte Gottes. Dieser reiche Mann, wahrscheinlich war er auch ein Jude, der vielleicht auch mal etwas gehört hat von Hiob. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er mal etwas gehört hat von Hiob oder vielleicht von anderen Schicksalen. Hätte eigentlich erkennen können, Moment mal, mir lief es bis jetzt immer sehr gut und der Herr hat Segen geschenkt, aber das kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. Ich habe zwar noch nie diese Erfahrung gemacht in meinem Leben, aber ich weiß von anderen, dass das passiert. Und ich vertraue mich Gott an, ich möchte nicht sagen, ja, weil es bisher immer so lief, läuft es jetzt automatisch so weiter. Er hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie geht es anderen Menschen. Man geht immer von sich aus. Manchmal interessant, ich komme manchmal immer wieder mit Menschen zusammen, die nehmen nur ihre eigene Erfahrung und mit dieser eigenen Erfahrung argumentieren sie und alles sehen sie aus ihrer Sicht, aber sie sind kaum in der Lage, sich in den anderen hineinzuversetzen. Das ist manchmal gerade bei Geschäftsleuten, die sehr erfolgreich sind, die möglichst viel für sich selber rausholen wollen, ist es ja genauso, die versetzen sich überhaupt nicht in die Lage des Gegenüber. Die sagen, Hauptsache ich kriege möglichst viel. Hauptsache ich kriege möglichst viel. Dass sich in die Situation der anderen versetzen, finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Erstens können ein Mensch, der aus Liebe herauslebt, der versucht auch mitteilsam zu sein, mitfühlend zu sein, der versucht sich in den anderen hineinzuversetzen, der versucht zu verstehen, warum der andere so denkt und warum es ihm so erging. Und dadurch wird man auch weise. Dadurch wird auch der persönliche Erfahrungsschatz viel größer. Dann ist man nicht einfach so, man sieht nur die eigene Welt, sondern dann sieht man noch viel, viel mehr. Er hatte also seine Erfahrung nicht erweitert mit dem Schicksal von anderen Menschen. Hätte er sich zum Beispiel mit dem Schicksal Hiobs auseinandergesetzt, wäre er nicht so vermessen gewesen, seine eigene Sicherheit mit Reichtum zu verknüpfen. Er hätte erkennen können, ohne es selber erleben zu müssen, dass der entscheidende Faktor für seine Sicherheit nicht sein Reichtum, sondern Gott allein ist. Wir tun gut daran zu fragen, wie Gott unsere Sicherheit sieht. Jesus fährt weiter und erklärt, wie die Situation des reichen Mannes aus der Sicht Gottes aussieht. Lukas 12,20, da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird deine Seele von dir zurückgefordert. Wem wird dann das gehören, was du dir da angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Merken wir etwas? Der reiche Mann fühlte sich völlig sicher. Er sagte sich, von jetzt an habe ich einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht, und darum kann ich jetzt in Ruhe, das heißt in Unbesorgtheit leben und es voll und ganz genießen. Er hatte ein hohes Sicherheitsgefühl. Und wie völlig falsch war doch seine Einschätzung. Wie schätzt unser Verstand unsere Sicherheit ein? Also mein Verstand, mein menschlicher Verstand, schätzt meine persönliche Sicherheit relativ gering ein. Muss ich ganz klar sagen. Aber ich weiß, dass ich einen Vater habe, der weiß, was ich brauche und mir auch das gibt, was ich brauche. Nur das, was ich brauche, aus seiner Sicht. Ich habe vielleicht manchmal das Gefühl, das bräuchte ich jetzt, aber ich brauche es gar nicht. Das ist etwas anderes. Machen wir unsere Sicherheit von unseren Vorkehrungen abhängig oder wissen wir, dass wir nur in Gott sicher sein können? Der nächste Vers differenziert etwas ganz Entscheidendes. Sprüche 28, Vers 26. Wer auf seinen Verstand vertraut, der ist ein Tor. Es ist natürlich schon so, wenn natürlich der eigene Verstand dazu geführt hat, dass man in der Vergangenheit immer erfolgreich war, dann steht man natürlich sehr stark in der Gefahr, auf den eigenen Verstand zu vertrauen, aber aus der Sicht Gottes ist man dann ein Tor. Wer aber in Weisheit lebt, der wird entkommen. Viele Menschen gehen von der Annahme aus, dass eine hohe Intelligenz und ein brillanter Verstand auch Weisheit ergibt oder sich zumindest automatisch mit der Weisheit verbindet. Ein folgeschwerer Irrtum. Wer auf seinen genialen Verstand vertraut, lebt aus der Sicht Gottes am unsichersten, während der Mensch doch ein sehr gutes Sicherheitsgefühl hat. Die Stelle aus den Sprüchen Salomos erklärt uns auch, dass wer in Weisheit lebt, in drinnen wird. Bevor ich diese Stelle näher erklären möchte, will ich auf eine Geschichte hinweisen, die wir aus der Sonntagsschule kennen. Und ich überschreibe diese Geschichte ohne Chance und doch ganz sicher. Die folgende Tragödie beginnt mit Daniel 6, Vers 1. Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten. Über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Daniel soll also vom König als oberster Minister eingesetzt werden. Er hatte also vom König die absolute Sympathie. Also Darius vertraute dem Daniel total und Daniel war ihm auch total sympathisch, weil er merkte, der ist treu, der ist zuverlässig, der ist begabt, da stimmt einfach alles. Daniel ist der Beste und beim König ist er sehr beliebt. die besten Voraussetzungen für ein gesichertes Leben. Doch Daniel war schon zu alt und zu erfahren, um auf solche Dinge zu vertrauen. Also es war bei Daniel ganz sicher nicht so, dass er gesagt hat, jetzt werde ich als oberster Minister eingesetzt beim König, jetzt kann ich sicher bis an mein Lebensende leben. Für das war er schon viel zu erfahren, als dass er dachte. Er vertraute nur seinem Gott und deshalb war er absolut sicher. Doch diese göttliche Sicherheit hatte die unangenehme Nebenwirkung, dass zuerst alle weltlichen und menschlichen Sicherheiten verloren gehen. Ist doch interessant. Daniel war immer absolut sicher im Herrn. Aber jetzt schauen wir zu, wie alles Menschliche, alles Weltliche verloren geht. Alles. Die anderen drei Minister intrigierten gegen Daniel und fanden heraus, dass er dreimal am Tag zu Gott betete. Nachdem sie feststellen mussten, dass man Daniel in keiner Sache anklagen konnte, kamen sie auf die Idee, den König um die Einführung eines Gesetzes zu bitten, wonach innerhalb 30 Tagen jede Bitte nur noch an den König gerichtet werden durfte. Wer irgendeinen anderen Menschen oder einen Gott um etwas bittet, der soll sofort in die Löwengrube geworfen werden. Der König Darius, der sich dadurch vermutlich auch sehr geehrt fühlte, unterzeichnete in seiner Naivität dieses Gesetz. Daniel wusste um dieses Gesetz, aber er änderte seine Gewohnheit nicht und betete trotzdem dreimal am Tag bei offenem Fenster Richtung Jerusalem. Also, liebe Geschwister, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich wäre in den Keller runtergegangen und hätte gesagt, hier schau keiner zu, Türe zu, und dann bete ich zu meinem Gott. Gott sieht ja auch, wenn ich im Verborgenen zu ihm bete. Daniel hat das nicht gemacht. Der wusste um dieses Gesetz und wusste auch, wenn er die Fenster so weit offen lässt und nach Jerusalem betet, dann müssen andere ihn nur beobachten und dann ist es aus. Aber er vertraute auf seinen König. Auf seinen Gott. Darauf wird er erwischt und sofort angeklagt. Darius missfiel die ganze Sache, aber er konnte die Situation nicht ändern, so sehr er auch wollte. Daniel musste in die Löwengrube geworfen werden. Innerhalb kürzester Zeit kam Daniel von einer guten und sicheren Stellung, menschlich gesehen, in eine menschlich gesehen hoffnungslose Situation hinein. Jegliche menschliche Sicherheit ging vollends verloren. Er konnte nur noch darauf warten, bis ihn die hungrigen Löwen zerfleischten. Die anderen Minister hatten ihr Ziel erreicht, denn jetzt hatten sie Daniel zu Fall gebracht. Als dann Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, dachten sie, dass sie ihre Stellung gesichert haben, denn Daniel wird sich jetzt bald in den Bäuchen der Löwen befinden. Doch Gott hat seinen Engel geschickt, der den Löwen den Rachen verschloss. Nachdem Daniel die Nacht in der Löwengrube verbrachte und von Gott gerettet wurden die verschwörerischen Minister in die Löwengrube geworfen, samt ihren Familien und von den Tieren sofort zerfleischt. Rückblickend kann gesagt werden, dass Daniel in einer völligen Sicherheit war, währenddem die drei Minister kurz vor ihrem Verderben standen. Doch in der Situation sah es genau gegenteilig aus. Der hoffnungslos Verlorene war in Sicherheit, währenddem die bösen Minister glaubten, ihr Ziel erreicht zu haben und sagen, jetzt haben wir die Macht, jetzt sind wir in Sicherheit. Und bei ihnen kam dann das Verderben. An dieser Geschichte sehen wir, dass die Menschen durch ihre Bemühungen zwar ihr Sicherheitsgefühl steigern können, aber dadurch längst nicht in größerer Sicherheit sind. Die Bibel zeigt uns immer wieder auf, dass sich das Vertrauen auf den eigenen Verstand, auf die eigenen Fähigkeiten als nichtig erweist. Wer auf seine eigenen Vorkehrungen vertraut, kann mit einem Menschen verglichen werden, der darauf setzt, dass eine Seifenblase nie platzen wird. Der Apostel Paulus prophezeit für unsere Tage eine ganz ähnliche Situation. 1. Thessalonicher 5, 1-6.
Wir lesen diese Stelle zusammen. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 6. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, wenn niemand damit rechnet. Wenn sie nämlich sagen, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Friede, nach dem sehnt sich eine ganze Menschheit, und nach Sicherheit. Ich glaube, diese Situation haben wir heute noch nicht. Ich lese weiter. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Es ist ganz wichtig, dass wir wachsam sind. Wachsam sein können wir nur im Gebet, in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus, indem wir auch auf das Wort achten. Und ich werde heute Abend noch etwas sagen in Bezug auf Erwartung und Prophetie, Hoffnung und Prophetie. Da gibt es nämlich auch noch einige Dinge, die beachtet werden müssen. Dass wir wachsam bleiben, diese Verbindung zum Herrn, dass die nicht abbricht, dass wir aber auch gleichzeitig die Prophetie des Wortes Gottes beachten. Auch wenn wir heute in einer Zeit leben, wo die alles andere als sicher ist, denken wir an die Wirtschaftskrise, an den Nahen Osten oder an den Terrorismus, so werden wir in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eine Zeit erleben, eine kurze Zeit, wo alle sagen Friede und Sicherheit. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen kurzen Weltkrieg gibt. Kann sein, muss nicht. Wo vieles, allzu vieles zerstört wird, wo aber nachher die Weltsituation völlig neu ist, wo man dann auch vielleicht eine Weltregierung installiert und wo man vielleicht sogar abrüstet und sagen, jetzt endlich haben wir Ruhe. Das wäre denkbar, sehr gut denkbar. Und das Entscheidende, wenn die Leute sagen, Friede und Sicherheit, dann haben alle ein hohes Sicherheitsgefühl. Aber Paulus warnt davor, dass das Verderben plötzlich über sie fallen wird. Gibt es die totale Sicherheit? Diese Frage möchte ich zum Schluss noch stellen. In Bezug auf die Sicherheit gibt uns die Bibel einen eigenartigen Hinweis. In Sprüche 14, Vers 26 lesen wir: In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen, auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Wenn ich diese Stelle wörtlich übersetze, kann man auch sagen, in der Furcht Jahwes ist Sicherheit der Stärke. Sicherheit der Stärke, auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Je mehr ein Mensch den Herrn fürchtet, desto mehr beachtet er nur die Weisungen Gottes und desto mehr verliert er auch seine Menschenfurcht. Wer den Herrn fürchtet, weiß, dass er von der Gnade und dem Wohlwollen des Herrn abhängig ist. Er vertraut nicht auf seinen Verstand oder auf seine genialen Fähigkeiten, die er ja auch nur vom Schöpfer erhalten hat, sondern er vertraut darauf, dass der Herr ihn bewahrt und ihn auch ans Ziel führt. Die Furcht des Herrn vermittelt eine Sicherheit der Stärke. Sie sichert die Stärke. Jetzt stellt sich die Frage, was für eine Stärke? Sie sichert eine Stärke. Und zwar folgende Stärke. Sie sichert die Stärke, mit der man den Glauben bewahren und den Glaubenslauf vollenden kann. Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den Glauben bewahrt, ich habe den Lauf vollendet. Das heißt, durch die ganzen Turbulenzen seines Lebens hindurch hat Gott Gnade gegeben und diese Sicherheit der Stärke, seine, natürlich die Stärke Gottes, die in ihm immer mächtiger wurde, die hat ihn durchgetragen, durch alles hindurch, so dass er seinen Glaubenslauf vollenden konnte. Hier ist nicht von einer menschlichen Stärke die Rede. Hier geht es nicht darum, sich immer stark zu fühlen. Um das geht es nicht. Sondern darum, in der Kraft des Herrn seinen Weg zu gehen. Das kann aber durchaus auch bedeuten, dass wir uns schwach fühlen, dass wir uns vielleicht sogar als Versager fühlen, dass wir keinen Ausweg mehr sehen, aber trotzdem daran festhalten, dass der Herr uns ans Ziel führt. Hiob war reich, gesund, er hatte großes Ansehen, er pflegte vorbildlich seine menschlichen Beziehungen. Also wenn man Hiob 29 liest, dann stellt man fest, dass Hiob unglaublich sich eingesetzt hat für Witwe, für Waisen, für Lahme, für Blinde, dass er sehr angesehen war bei den Obersten der Stadt. Alle haben geschwiegen, wenn er etwas gesagt hat. Er hatte ein unglaubliches Ansehen. Er hat sich auch für die Schwachen eingesetzt. Er hatte auch eine wunderbare Beziehung zum Herrn. Auch die war in Ordnung. Er war einer, der sich um die Armen kümmerte, gottesfürchtig. Man hat fast ein wenig den Eindruck, als Gott vor Satan sagt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, hatte man fast ein bisschen den Eindruck, dass Gott sogar mit seinem Knecht Hiob prahlte. Hiob war praktisch fehlerlos, vorbildlich, gottesfürchtig. Man könnte meinen, dass er jetzt in völliger Sicherheit leben konnte. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz. Er lebte sicher, aber nicht so, wie wir Menschen uns das vorstellen. Hiob verlor seinen Reichtum, seine Kinder, seine Gesundheit, seine Seele war auch über längere Zeit verzweifelt, aber er hielt am Vertrauen auf den Herrn fest. Und dies wurde ganz besonders deutlich, wo er in Kapitel 19, Vers 25 sagt, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Das heißt, er hatte Sicherheit der Stärke. Da war eine verborgene Stärke in Hiob drin. Das hat natürlich der Herr bewirkt in ihm. Und die hat ihn durchgetragen. Er hat am Glauben festgehalten. Er hat ausgeharrt bis ans Ende. Das war seine Sicherheit. Nicht die äußere, sondern dass er auf den Herrn ausgerichtet war und an ihm festgehalten hat. In dieser Aussage aus Hiob 19, Vers 25 wird eine gewaltige Stärke sichtbar. Trotz widerlichsten Umständen vertraut er auf seinen Erlöser. Im geistlichen Bereich wird Stärke und Kraft nicht da offenbar, wo man mit Selbstsicherheit und großer Überlegenheit irgendwelche Dinge meistert oder irgendwelche Schlachten gewinnt, sondern da, wo man am Ende seiner eigenen Kraft angelangt ist und trotzdem dem Herrn vertraut. Das ist wahre Stärke. Diese Kraft und Stärke liegt in der Furcht des Herrn. Jesus hätte 12 Legionen Engel bestellen können. Also hat mal jemand gesagt, 72.000 Engel wären das. Ich weiß es nicht genau. Die ihn vom Kreuz heruntergeholt hätten, die ihn von seinen unsagbaren Schmerzen befreit hätten, aber er hatte die alles überragende göttliche Kraft, bis ans Ende hängen zu bleiben. Auch ein Apostel Paulus musste vieles durchleiden, oft ohne Ausweg, oder er sah keinen Ausweg, Gott hat aber immer einen Ausweg geschenkt. Oft in Hunger und Kälte unter Räubern. Und doch war er immer in Sicherheit, weil Gott über ihm gewacht hat und ihn bis an sein Lebensende bewahrte. Weil er sich in Gott sicherte, konnte er den Lebenslauf vollenden. In Gott sind wir auch dann sicher, wenn wir körperlich und seelisch angefochten sind. Trotz großen Schwierigkeiten kann der Apostel Paulus sagen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag gegen uns sein?
Natürlich, der Engel Satans hat ihn mit Fäusten geschlagen, der war gegen ihn. Der Engel Satans war gegen ihn. Aber das, was der Engel Satans an Hiob getan hat, das hat bewirkt, dass er gelernt hat, sich erstens nicht zu überheben und zweitens, dass er in dieser Schwachheit die Kraft Gottes erlebt.
Wer sich in Gott birgt und auf ihn vertraut, ist absolut sicher, weil gar nichts an ihn herankommt, das ihm wirklich schaden könnte. Die Sicherheit, die wir in Gott haben, ist nicht eine Sicherheit, die uns vor Schmerz und Not bewahrt, aber eine Sicherheit, die dazu führt, dass sich für uns jedes Geschehen zum Guten auswirkt, so dass wir das Ziel Gottes erreichen können. Wir haben gelesen in Sprüche 28, Vers 26, wer in der Weisheit lebt, der wird entrinnen. Was heißt das? Wer in Christus lebt, weil Christus unsere Weisheit ist, der wird vom Tod entrinnen. Er wird den Tod nicht sehen. Das ist unsere Sicherheit. Nicht, dass wir körperlich und seelisch verschont bleiben, aber dass Gott über unsere Seele wacht und dass wir ans Ziel kommen. Und darüber dürfen wir uns von ganzem Herzen freuen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, wir wollen dir herzlich danken, dass du uns in die Gemeinschaft mit dir hineingenommen hast, dass du uns berufen hast zu Söhnen und Töchtern und dass wir in dir wirklich geborgen sein dürfen und dass du uns umgibst von allen Seiten und dass gar nichts an uns herankommt, dass du in deiner Liebe nicht zuvor zugelassen hast. Ja, auch die Schwernis, auch die Not, auch das muss uns zum Besten dienen. Und wir danken dir, dass wir diese Sicherheit haben dürfen, dass du uns ans Ziel führst. Herr, wir wollen uns dir anbefehlen und wollen dir herzlich danken, dass du da bist. Amen.